Ihr habt lange noch gewartet, bis eine neue Folge erscheint. Und jetzt ist es soweit. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie lang, aber es fühlt sich lang an. Backspin Love and Hate mit den Legenden Emma Backspin und Boogie Down Bass. Schön, dass ihr beiden da seid.
Wir freuen uns.
Yeah,
Schön,
yeah,
dass
yeah,
du
yeah,
da
yeah,
bist.
yeah.
Ja, mein Name ist Nico Backspin und ich habe hier die große Ehre, heute diesen kleinen süßen Haufen wieder zusammenzuhalten. Und ich freue mich auch hier zu sein. Und ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Es ist länger her. Und sagen wir mal so, es liegt, glaube ich, an verschiedenen Faktoren. Oft bin ich schuld, weil ich und mein Terminkalender halt schon ein Bastard sind manchmal. Aber Emma, du bist ja jetzt ja auch quasi auf den Wegen, das Musikbusiness zu erobern, ohne viele Details zu erzählen. Aber du bist an Stellen, wo Musikkataloge spannend sind, mit denen man nochmal Deutschrap nach links drehen könnte, wenn du wolltest, ne?
So würde ich das nicht sagen. Ich habe relativ wenig mit Deutschrap zu tun in meinem Praktikum gerade, was ein bisschen schade ist, aber auch spannend, mal in andere Genres reinzugucken. Und also das Einzige, was da an Deutschrap ist, ich weiß nicht, ob man damit noch so Deutschrap auf links dreht, ehrlich gesagt.
Ja, wer weiß, was da noch für Archivmaterial zur Verfügung steht. Aber
Ja.
die wichtigste Frage, die ich immer am Anfang dieses Formates stelle, und vielleicht ist sie damit ja auch schon beantwortet, aber fangen wir bei dir an, Boogie, hast du ein bisschen Zeit nachzudenken. Immer dein Hip-Hop-Moment. Was war der letzte große Hip-Hop-Moment?
Ich habe gar nicht so viel, moin erstmal, ich habe gar nicht so viel, die letzten Monate waren so ein bisschen privat, auch ein bisschen hin und her, out, up and downs, aber das gehört hier nicht her. Mein letzter Hip-Hop-Moment ist jetzt gar nicht so lange her, da hatte ich Besuch aus Berlin. Netter Dude, der Sascha von Hitzerot war bei mir, weil er ein bisschen Recherche betrieben hat. Ist ein Graffiti-Dude, der auch Graffiti-Bücher verkauft und verlegt in Berlin, Hitzerot. Checkt das aus, ein richtig cooler Typ, richtig cooles Ding, was er da macht mit Hitzerot. Also wer auf der Suche ist nach schönen Büchern, die rund um Graffiti stattfinden, dann seid ihr bei Hitzerot genau richtig. Er war bei mir zu Hause, weil er mir ein altes Bild gezeigt hat und wollte da ein bisschen Hintergrundfakt, hatte sowieso einen kleinen Ausflug nach Hamburg mit der Family und ist ein kleiner Abstecher zu mir und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und natürlich werden dann so eine Gespräche, wo es um Graffiti geht und Berliner Mauer und bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde dann auch irgendwie natürlich ein cooler Moment, weil man sehr Hip-Hop-lastig geredet hat, gesprochen hat. Einfach mal ein kleiner, netter Talk.
Manchmal sind die kleinen Momente die großen. Was war deiner, Emma?
Ich musste gerade auch überlegen, ich war am Freitag sehr spontan auf einer Veranstaltung hier im BINU in Berlin von, ich meine, das hieß Born to Roll. Ich weiß es gerade nicht, aber anscheinend ist das eine Veranstaltungsreihe, die es schon länger gibt. Genau, da war
Ja,
ich
schön. Ja,
shame
shame on you. Shame on you.
on me. Ja, aber ja, da war ich eingeladen. Das war sehr nett. Es war leider gar nicht so viel los, aber gerade gegen Ende wurde dann noch aufgelegt. Es wurde sehr, sehr viel getan. Tanzt. Ich war auf jeden Fall schon auch mit Abstand die eher jüngere da auf der Veranstaltung, aber es war sehr, sehr cool. Man hat so diesen ganzen ja, bisschen so älteren Hip-Hop-Vibe gemerkt und Live-Acts waren auch cool. Plusmacher hat gespielt, Moloch Dilemma hat gespielt und ja, das war für so, ich wusste bis vor 2 Stunden vorher nicht, dass das stattfindet und dann wurde ich gefragt, ob ich da hinkommen will und ich war so, ja, warum nicht? Und dann war ich da. Und das war auf jeden Fall für eine Woche in Berlin schon sehr, sehr doll so Hip-Hop-Moment auf jeden Fall.
Und to Roll, DJ Dist hat das
Born to
unter anderem
Roll.
vor Jahren schon, ewig lange Serie, Born to Roll, ja unter anderem DJ Dista, Ikone, Berliner Ikone ins Leben gerufen, das ganze
Dann
Projekt mit vielen anderen
Shoutouts
Leuten.
an der Stelle. Und danke für die Einladung.
Ist halt total wichtig, dass du da deine Berliner Zeit natürlich auch nutzt, um den Berliner Untergrund noch mal ein bisschen auf links zu drehen und uns hier darüber zu berichten. Ich habe etwas zum allerersten Mal gemacht und das an dieser Stelle muss ich dazu auch wirklich ein kleines bisschen, wie heißt das immer, zu Kreuze kriechen, ne? Weil es war 25. Geburtstag von The Notorious IBE, dem großen internationalen Breaking Event in Heerlen in den Niederlanden an der holländisch-deutschen Grenze. 25. Geburtstag und ich war zum allerersten Mal da. Und ich bin richtig, ich verlegen das, weil, und ich weiß auch, also jetzt mache ich nämlich die Ausredenkiste auf. Ich wirklich rückblickend, ich habe sogar ein bisschen im Kalender geguckt, mal wie das so war. Ich habe es immer im Kalender eingetragen gehabt. Und sagen wir mal so, private Gründe haben immer dazu geführt, dass immer in dem Zeitraum ich irgendwie, das war genau das Fenster, das war mein Urlaubsfenster. Konnte ich nie was wirklich dran ändern. Und deshalb war ich nie da. Und dieses Mal habe ich es geschafft. Ich habe mir quasi ist ein Kalender geblockt, dann wurde es immer enger, dann wurde mir an allen Seiten was abgeschnitten, aber ich habe es durchgehalten und bin Freitag losgefahren. Ich hatte Malekit, den ehemaligen Bundestrainer, mit an meiner Seite. Und ich sag euch, einmal zum IBI fahren ist cool. Einmal zum IBI fahren mit dem Ex-Bundestrainer und damit ja auch jemandem, der international sehr stark vernetzt ist, ist nochmal anders cool, weil ich war wirklich immer das kleine, unbekannte Häschen daneben, das so ein bisschen lauschen konnte, was so los war. Ich habe überall so ein bisschen einfach auch wie ein immer noch wieder wie ein lernendes junges Reh bin ich da lang gehüpft und habe meine Freude daran gehabt, während der alte Veteran an meiner Seite mich quasi auch da nochmal die Dinge anders erklärt und nochmal anders gezeigt hat. Und ich muss sagen, das, was Tyrone und Mario da an der Spitze und alle Leute rum das IBI seit 25 Jahren machen, ich habe es jetzt gesehen, das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, ich weiß nicht, Base, ob du schon mal, du wirst ja schon mal sicherlich vor 100 Jahren da gewesen sein. Emma, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber es ist für jeden da draußen, packt es euch in den Kalender fürs nächste Jahr, das ist eine fucking Pflichtveranstaltung. Wenn du siehst, wie es das IBE schafft, diese kleine Stadt so in die Hand zu nehmen und einfach über 3 Tage lang die Breaker da hinkommen und die komplette Stadt übernehmen. Das ist einfach, da geht mal, ich bin so overwhelmed, da wieder nach Hause gefahren, das war echt krass.
Du musst es halt, also B-Boying musst du halt einfach lieben oder lässt es so, ne? Also, aber wenn dich das catcht, wenn dich so dieser B-Boy-Vibe catcht, dann ist es einfach Energie, ne? Es ist einfach, wenn du diese Energie in dich reinlässt, dann ist es einfach krass. Also jetzt nicht nur diese besondere Veranstaltung, aber egal welches große oder kleine B-Boy-Event, also das ist sowieso, ne? Das ist Energie pur, von daher.
Ja, 100%. Also ich habe auch schon den Kalender voll, eine Outbreak nächstes Jahr in der Slowakei mache ich auch so safe. Malle und ich haben schon ein Reiseprogramm für nächstes Jahr. Malle und ich werden nächstes Jahr viel unterwegs sein, haben wir schon fest vereinbart. DNA-Festival kommt auch übrigens nächstes Jahr, auch Hip-Hop-Moment. Ich weiß gar nicht, ob wir da vor oder nach schon mal aufgezeichnet haben. Auch das war stark im Juni hier in Hamburg. Aber ihr wisst, das ist alles einfach nichts gegen den tatsächlich größten Hip-Hop-Moment, den man eigentlich so haben kann. Boogie Down Bass und damit zum ersten Thema. Denn Leute da draußen, oder ich frag dich mal, Boogie, wir beide spielen jetzt mal eine Szene nach. Entschuldigung, Emma, ich muss sie kurz da, aber das ist eine Sache so über. Stellt euch vor, Boogie Down Bass, DJ Swift Finger Dan und Nico Backspin laufen so durch Harlem, sind da unterwegs, machen so eine Tour, ist da so ein Youngin, so, aber auf jeden Fall aus dem Viertel und dann ist neben uns noch so ein bisschen Touris und allem drum und dran. Und dann stellt er uns die Frage, ey, Boogie Down Bass from Germany. When was the birth of Hip-Hop? Und die Antwort war?
Und ich sagte, weil ich der mega Zulu Nation Fan bin, auf keinen Fall der 11. August. Aber nein, der 11. August, wir haben uns drauf geeinigt. Und es ist auch cool so. Und wir wollen gar keine Diskussion wieder auf, auch wenn wir bei Love and Hate sind. Wir wollen da gar keine Diskussion draus machen. Der 11. Können wir ein andermal drüber sprechen? Finde ich eigentlich ganz spannend, das Thema, wenn wir auch mal darüber reden.
Wann bin ich jetzt?
Bin ich vorbereitet genug?
Wir haben da, glaube ich, sogar mit Falk Schacht drüber geredet.
Wir reden da im Prinzip jedes Jahr darüber. Und vor allem hast du einfach mein Intro kaputt gemacht, weil Boogie, es war unser Moment. Ja, wir stehen da, er macht seinen Kram, wir stehen da mit spanischen Touristen. Es ist die Hush-Tour, auch eine Empfehlung für jeden, egal wie viel und wie lange ihr Hip-Hop seid. Macht das einfach mal, das macht Spaß. Fangt an, irgendwo, ich glaube, Upper East Manhattan geht's los, dann läufst du so durch Harlem bis 125. Straße mit Hip-Hop-Fans, mit Leuten, die das einfach mal erfahren wollen, machst du echt eine ganz nette Tour und dazu erzählen sie ein bisschen was darüber. Und das, was sie dir reinprügeln, ist, und das hat Boogie leider nicht gemacht, dann ist immer die Frage, wann war der Geburtstag von Hip-Hop? Und dann kam immer August 11, 1973. Und das haben wir ungefähr 500 Mal auf dieser Tour gesagt.
Wie so ein.
Wie hieß diese Tour? Hush-Tour?
Hush-Tours heißen die. Das ist der Anbieter und die machen so verschiedenste Touren.
Stark. Das aber ist dann cool. Ist ja wirklich die Frage, Nico, schämst du dich nicht als Hip-Hop-Reporter nach der Legalisierung nach wie vor nicht angefangen, nicht einmal gekifft zu haben, wenn du schon auf der Hush-Tour mit unterwegs bist?
Es ist ja Hush, also aber okay. Aber ja, aber manchmal, wenn du da bist, Nico, also ist nicht so, das ist cool gemacht und die versprühen auch irgendwie so ein Vibe, dass man auch merkt, dass es nicht nur so, klar sind auch, die müssen natürlich gucken, was für Touris, wenn da so wirklich eingefleischte Dudes und Dudettes aus der Hip-Hop-Kultur kommen, die machen das mit, weil es irgendwie da dazugehört, wenn man mal in New York ist und man irgendwie so einen Hip-Hop-Moment mitnehmen möchte. Aber man steht auch manchmal so ein bisschen, man, jetzt, okay, ich weiß eigentlich, was der hier erzählt, ist jetzt nicht unbedingt was Neues so. Und dann kommen aber doch manchmal so kleine Anekdoten, wo man natürlich so, boah, das ist schon krass. Aber ich fand das immer, wenn die so erzählt haben oder wenn man sowas mitkriegt, bei mir ist ja irgendwie, ich will es nicht kopieren nennen, aber irgendwie ein Jahrzehnt später alles irgendwie selbst erlebt hat, auf eine eigene Art und Weise, genau seine kleinen Geschichten, die er erzählt, wie sich was gebildet hat, wie was groß geworden ist in dem Viertel. Und das natürlich hat sich das Ganze als Blaupause auf der ganzen Welt verbreitet und jeder kann genau die gleichen Geschichten. Ich kann dir genau die gleichen Geschichten erzählen, wie er in New York, in seinem Viertel und wie wir dann in den 80ern das erlebt haben. Das finde ich mal ganz spannend, das dann eben so zu hören. Und es bestätigt eben auch vieles, wie diese Connection einfach auch zu dieser Kultur, wie dieser Bond irgendwie eben auch da ist. Und nicht einfach nur so gekünstelt oder gespielt, weil man das ja fancy findet.
Ja, aber immer, wenn wir mal ganz kurz mal in deine Richtung gehen, wie ist das nicht trotzdem, also ich wollte jetzt gerade fragen, wie wichtig ist so ein Geburtsdatum? Ist es nicht eigentlich ganz gut und wichtig, dass es das zumindest gibt, egal welche Tiefen der gute Boogie Down Bass jetzt noch aufmachen könnte, weil es nicht der offizielle Geburtstag ist, sondern es ist die Party, auf der und darauf hat man sich geeinigt und ja, war viel früher, ne, etc. pp. Aber eigentlich ganz cool, dass es so ein Datum gibt, oder?
Ich finde auch und ich finde auch nicht, dass man das jetzt, also na, ob das jetzt historisch irgendwie belegbar und ob das wirklich jetzt die Geburtsstunde war. Aber ich musste gerade, ich glaube, ne, wegen Hasch, ich musste das gerade so ein bisschen dran denken an dieses 420-Ding bei KifferInnen. So, weißt du, das hat ja auch nichts mit irgendwas zu tun, glaube ich. Keine Ahnung, ich kiff nicht. Aber es ist trotzdem so ein Datum, auf das sich alle einigen können und dann zelebrieren die das. Und ich finde das eigentlich voll schön, ob das jetzt irgendwie wirklich, ne, die Geburtsstunde war. Aber ja, es ist einfach wholesome, so ein Datum zu haben, wo man einfach mal so ein bisschen innehält und sich denkt so, ah ja, geil, Happy Birthday Hip-Hop. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt nicht drüber geredet hätten, ich hätte es komplett vergessen. Ich war richtig erschrocken, als ich das im Skript gesehen habe. Ich war so, oh mein Gott, stimmt, es ist ja morgen einfach direkt.
Deswegen,
Happy Birthday Hip-Hop.
Ja, Hip-Hop Birthday, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann hatte
Hip-Hop, schon vorbei.
Dann hatte Hip-Hop Geburtstag und ist, glaube ich, Hip-Hop erinnert uns, glaube ich, ne? Also und dadurch erinnern wir uns, dass wir doch in dieser geilen Kultur drin stecken und es immer noch feiern. Ne? Das ist eher nicht so, dass wir da zelebrieren und so, oh geil, Hip-Hop, sondern ja, ich finde es eher andersrum, dass Hip-Hop uns immer wieder zeigt und dann eben auch durch so ein Datum zu sagen, ey, guck mal, du kleiner Boogie. Du findest diese Scheiße hier immer noch richtig geil. So. Und das Jahr für Jahr.
Und das ist halt auch total wichtig, finde ich, immer, dass es in die nächsten Generationen getragen wird. Ist vielleicht dann auch so ein bisschen schon auch vielleicht verblasst oder so seine, so und es auch immer sich immer weiter feiern vom Kernen fühlt, aber man den Ursprung des Ganzen nicht vergessen darf. Und das Gute ist ja aber auch, dass wenn du in diese Hip-Hop-Welt hineinguckst, wenn du möchtest, also wenn du jetzt an dem Punkt bist, du denkst dir, okay, jetzt interessiert mich das Ganze, ich werde jetzt quasi Schüler der Kultur, dann brauchst du eigentlich nur noch einen guten Lehrer und den gibt es. Das ist KRS-One, the teacher. Und ich sag euch, bevor wir reingehen, ich hatte auch mal einen Teacher-Moment. Habe ich hier bestimmt auch schon mal erzählt und den mache ich nochmal kurz. Aber Hip-Hop-Camp irgendwann vor 10, 15 Jahren. Paxman unterwegs. KRS-One auf der Bühne. Wir die Möglichkeit zu interviewen. Der hat genau zwei Medien zugelassen. Paxman und das lokale Hauptmedien der Tschechen. Und dann kam die Managerin und hat gesagt, jeder aber nur eine Frage. Und ich dachte mir so, also auch ein kleines bisschen eine so, ey, Bro, dein Ernst? So nach dem Motto, Backspin, wir fahren hier ganz und dann kriege ich eine Frage. Und habe ich mit meinem Kameramann so ein bisschen darüber so auch so rumgedödelt und dann war so, ey, aber Digga, das ist KRS-One. Wir nehmen auch diese Frage. Und dann gehen wir in diesen Raum und dann stellt, ich weiß gar nicht, ob ich oder der Tschech, ich glaube, der tschechische Kollege zuerst stellt seine Frage. Und dann haben wir eine 35-minütige Antwort auf diese Frage bekommen. Und es war wirklich einer der größten Hip-Hop-Momente, die ich in meinem Leben hatte. Wirklich mit dem Teacher. Wir waren zu sechs in diesem Raum und er teach knowledge. Und ungefähr genauso hat ja Nas sich auch geäußert, ne? Oder Boogie?
Ja, genau. Also es ist wieder so ein Sammelsurium, schon ein bisschen her. Jetzt nicht taufrisch zum Anlass des Geburtstags des Hip-Hops. Aber ja, Nas hat sich mal zu Wort gemeldet mit einem Statement auf Social Media und hat einfach ganz kurz und knapp gesagt, dass sich junge Künstler ein Beispiel an KRS-One nehmen sollten. Denn er hat eine starke Stimme im Hip-Hop und wie er eben auch betont, alles unabhängig, also die ganzen Strukturen, wie man sie heute kennt, Label, Verlag und die Hilfe, die rundherum, wenn man sich die Story von KRS-One mal so ein bisschen reinzieht, wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber quasi werde ich aus dem Nichts als Obdachloser mehr oder weniger in der U-Bahn geschlafen. Aber das Ganze drumherum, was du heute zur Verfügung hast, wie du vielleicht, wenn es um Musik geht, wie du mit Musik anfängst, welche Unterstützung du bekommen kannst und er da mit einfachsten Mitteln auch Unterstützung bekommen hat. Aber da sagt Nas halt, nehmt euch da ein Beispiel dran, weil er hat auch nie aufgegeben, hat immer an seinen Traum geglaubt, immer an sein Ziel geglaubt. Und das ist eben, wo Nas eben sagt, das ist Straße eben auch. Das ist, du musst diesen, auch die vielleicht diesen Dreck fressen und diesen Traum leben. Und ja, Hip-Hop kommt halt von der Straße. So. Natürlich gibt es andere Facetten, da können wir auch wieder lange drüber reden, aber Hip-Hop ist eine Street-Bewegung, das sollte man nie vergessen. Happy Birthday.
Ja, ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, ne? Den auch ganz viele immer so ein kleines bisschen verkennen.
Es ist Street Culture, so. Fertig, so. Point, period.
Also, ja, ich. Nee, also ich finde es voll wichtig zu sagen, dass Hip-Hop halt so ein bisschen aus dem Untergrund kommt, aber ich wünsche Leuten auf jeden Fall nicht solche Erfahrungen machen zu müssen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich denke mir jetzt nicht so, hey, okay, wie du warst nicht obdachlos, dann hast du hier nichts verloren. Sondern ich
nee, das
so,
wollte ich auch nicht sagen. Nee, ja, nee, darum geht's ja auch gar nicht. Aber so ein bisschen die Geschichte kennen, so, ne? Und vielleicht auch gucken, was man da mitnehmen kann, so, ne? Also was für eine Ideen auch, um vielleicht auch wieder hybrid zu denken, um vielleicht mit deiner Kunst oder mit dem Schaffen, was du da machst, vielleicht auch nicht einfach das Moderne irgendwie eine Blaupause zu haben, sondern auch die alten Sachen, die alten Männer, den alten Worten zuhören, um vielleicht auch aus solchen alten und neuen Sachen was Eigenes, Neues kreieren oder auch deine eigene Meinung zu bilden. So, also man sollte die alten, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu anderen Statements, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man da den Alten auch zuhört.
Ja, genau. Und gerade ich finde, ich muss da schon noch mal ein bisschen hinterhergehen, was du gesagt hast, Hip-Hop, Street-Culture ist ja ein total wichtiger Aspekt, der ja auch über die Generation hinaus natürlich auch immer so ein kleines bisschen andere Blickwinkel bekommen hat, ne? Wenn du, also den meisten Hörern brauchen wir das nicht erzählen, aber wenn du jetzt hier zuhörst und nicht so viel über KRS-One weißt, dann hör dir mal ein kleines bisschen an, wo der herkommt, was für Umstände das waren, wie die Situation sich damals begeben hat und was er dann daraus gemacht hat. Dann ist es wirklich something negative into positive und eine Kultur und damit diese Ausdrucksform und die Möglichkeiten, dir und anderen eine Identität zu geben, bis zum Äußersten im Prinzip ins Positive zu verkehren. Auch seine Kämpfe gehabt und so drum und dran. Das gehört, glaube ich, am Ende dazu, wenn einfach in einem Battle-artigen Gesamtkulturkreis. Es gibt ja aber auch, was das angeht, bis heute immer noch die Problematiken oder vielleicht auch Verklärungen in Glorifizierung in alle Richtungen. Und ich glaube, einer der größten, muss man mal so betonen, vielleicht einer der größten Künstler, an dem man sich da scheiden kann, wenn man möchte, ist ja im Prinzip Tupac. Weil alles, was er musikalisch gemacht hat, ist relativ simpel als Gangster-Straßen-Rap-Glorifizierung von eben genau diesen Dingen zu betrachten, wenn du möchtest. Aber wenn du dich dann genauer damit beschäftigst, was er mit seiner Kunst, mit seiner Musik und mit allem drumherum äußern und ausdrücken wollte, steckt da nicht nur drin, dass er ja wirklich quasi auch versucht hat, Communities und Gesellschaft zu helfen und zu verändern mit allem, was er gemacht hat und das wiederum dazu geführt hat, dass er bis heute, und das war total krass, ich war vor kurzem oder schon ein Vierteljahr her, aber in der Schulklasse, 15-Jährige, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, ich wiederhole mich ein paar Mal, Ich frage die 15-Jährigen, was hört ihr so? Und die sagen mir Tupac. Und ich dachte mir, krass, Alter.
Krass, krass.
Ihr seid aber 20 Jahre geboren, nachdem der Typ, und das ist halt die Tragik, aufgrund, ich würde auch sagen, der verklärenden Sichtweise auf ihn als Person, auf tragische Weise erschossen wurde 1996. Und damit auch wirklich dieser Kultur etwas verloren gegangen ist. Und bis heute man ja nicht aufgeklärt hat, was da eigentlich los ist. Aber Emma, das ändert sich jetzt.
Ja, jetzt soll nämlich tatsächlich das ganze Verfahren um den Tod von Tupac mal vor Gericht gehen. Und ehrlich gesagt war mir das, also mir war das gar nicht bewusst, dass das nie vor Gericht gelandet ist. Und ich finde es crazy, dass man jetzt fast 30 Jahre später sagt, okay, wir gehen da jetzt nochmal rein in den Fall, was ja auch total wichtig ist, auch solche Sachen aufzuklären. Es wurde anscheinend tatsächlich schon vor 3 Jahren ein 63-Jähriger festgenommen. Aber genau, also so richtig vor Gericht ist das alles nicht gelandet und jetzt wird das aufgeklärt und aufgearbeitet. Und das ist ja erstmal eine gute Sache. Aber wie gesagt, ich hatte, als ich die Nachricht bei der Tagesschau gelesen habe, so sehr viele Fragezeichen im Kopf, warum das so unfassbar lange gedauert hat. Also, ich weiß nicht, ob das dann dieses so, naja, okay, von außen die Justiz hält sich raus, weil das ja eh nur irgendwie in Anführungszeichen irgendwelche Gang-Rivalitäten sind und wir haben damit nichts zu tun oder ja, keine Ahnung, aber im Endeffekt gut, dass es passiert.
Es ist ja, das muss man ja sagen, dass es verschiedenste Theorien um das Ableben von Tupac gibt, ne? Von klassischen Gang-Rivalitäten bis hin zu der Frage, was macht die Polizei damit zu tun, verschiedene Protagonisten. Und ja, natürlich die offene Frage, warum 30 Jahre nach seinem Tod es jetzt erst wirklich angebliche Antworten darauf gibt. Das ist schon alles ein bisschen weird und crazy und zeigt auch, in welchen Verstrickungen sich die Künstlerpersönlichkeit Tupac irgendwie befunden hat. Wie guckst du eigentlich auf ihn, Boogie? Bist du, ich tippe wahrscheinlich kritisch, aber siehst du auch da den Teacher vielleicht nicht, aber schon auch den, der schon versucht, das ja, Wort für die Community zu halten, du weißt, wie ich meine?
Ja, du hast es schon jetzt mit dem letzten Wort schon richtig gesagt, für die Community an sich, in der er gelebt hat, so, ne? Wenn man das jetzt gar nicht so abgrenzt, auch wenn man jetzt Hip-Hop nicht als gated Community bezeichnen. Aber trotzdem würde man das irgendwo abgrenzen. Und ich glaube, er war schon immer über die Grenzen dieser Hip-Hop-Community hinaus nicht nur bekannt, sondern er in der Hood und in der Stadt, überwiegend in den Bezirk und Viertel, wo er aufgewachsen ist und alles, was drumherum war, hat er sich irgendwie drum gekümmert und wollte da einfach was ändern oder was verbessern. Das sehe ich jetzt gar nicht. Ich sehe ihn gar nicht so, als wenn man jetzt wieder Tupac weltweit, wahrscheinlich kennen ihn natürlich prozentual gesehen wesentlich, also viel, viel, viel Menschen auf dieser Welt als ein KRS-One tatsächlich. Ne? Also wenn du sagst, so, wenn du jetzt Kids hörst, wie Nico, wie du schon gesagt hast, sag, ja, was hörst du denn für Musik? Ja, Tupac. Ich glaube, dir wird, ich wollte gerade was Scheiße, irgendwas Komisches sagen, aber dir wird irgendwas aus der Hose fallen, wenn die Kids auf einmal sagen wollen, KRS-One. Also das wäre, oh krass. So, ne? Er hatte schon was vom Bekanntheitsgrad weltweit und über Musik und über Rap und über welches Community, Szene oder Culture-Grenze hinaus, hat er schon einen ganz anderen Impact gehabt. Und ich dann, weil du mich jetzt direkt darauf angesprochen und ich dann so natürlich als ganz klassischer Hip-Hop-Dude ihn auch gemocht habe, seine Musik immer noch teilweise gut finde, aber ich dann irgendwie mir zu wenig Bezug zu dieser Hip-Hop-Kultur oder bin ich auch zu sehr East Coast sozusagen, wo mein Bezug eher vielleicht eher zu dem Chaos One ist und mir reicht das, wenn ich jetzt frech bin, mir reicht das, wenn man über meine Hip-Hop-Kultur redet und nicht über die sozialen Brennpunkte allgemein in dem Viertel, die auch in dieser Hip-Hop-Kultur stattfinden natürlich. Und das extrem viel Schnittmenge hat, um das jetzt abzukürzen. Aber dafür schätze ich ihn schon sehr, er hat sich da schon eingesetzt. Aber man, ich kenne ihn nur auch natürlich nur so als Fan und irgendwie so, man hat so halbgares Zeug gehört und man liest irgendwie was und man von irgendwelchen Leuten und Interviews und Zeitzeugenberichte. Und dann weiß man manchmal gar nicht, denkst du auch so, ja, aber eigentlich ist er auch nur ein rappender Gangster oder kommt zumindest aus dieser Szene oder Bochumer Wurf zu. Ist schwierig, das zu verorten.
Also was man ja auch dazu sagen muss, wir haben es gerade, Nico, als du vorhin kurz nicht da warst, haben wir ja mal geschaut, wie alt er überhaupt geworden ist. Und er wurde mit 25 erschossen. Das ist ja auch immer noch eigentlich total jung. Also wenn ich überlege, ich bin jetzt 25 und da hast du ja auch noch ein ganzes Stück an eigentlich an Lebensweisheiten vor dir. Also dass er da jetzt vielleicht in seinem Alter auch noch nicht so weise und erleuchtet war, wie es ein KRS-One jetzt ist, ist ja auch irgendwo logisch. Also, dass man da noch in irgendwelche Sachen sich verflechtet, zum Beispiel.
Ja, kann sein. Aber ich bin genauso alt wie, ich bin ja aus einem ähnlichen Bau, eine ähnliche Baureihe wie Tupac irgendwie. Nee, KRS-One ist als Beispiel, wenn man wieder KRS-One nimmt, der ist, glaube ich, Baujahr 6. Und was war das? Was stand da oben? Weiß ich gar nicht. 64, 66. Ich glaube, er wird 61. Also dieses Jahr, glaube ich, ist er 61 geworden. Schon irgendwie ein paar Jahre. Ist schon ein, zwei Generationen, wenn man jetzt so Hip-Hop-Kulturtechnisch sieht, da sind schon ein, zwei Brüder über ihm sozusagen. Ist schon schwierig.
Ja, aber
na, natürlich, wenn du so in dem Alter, Anfang 20, Mitte 20, da lässt du dich eventuell doch schon mehr noch auf irgendwelche Scheißsachen ein.
Ich wollte gerade sagen, Base, also du siehst vielleicht so aus, aber du bist ja nicht 25 geblieben, so.
Nee. Ich hab's geschafft. Ich bin nicht. Was hätten wir vorhin noch? Ich bin auch nicht im Club 27 hängen geblieben. Zum Glück.
Ja. Ich glaube, was man, das ist, also ich finde es interessant, ganz spannend, jetzt ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was man bei Tupac halt nie unterschätzen darf, ist, und ich glaube, etwas, dass wir alle drei nicht nachvollziehen können, weil wir nicht in diesen Konstellationen groß geworden sind, ist, der muss und hat offensichtlich wirklich für die Jungs und Mädels von der Straße gesprochen. Das ging in den Ende der 80er los oder wann das war mit Brenda Got a Baby und wo er quasi das Bild von alleinerziehenden schwarzen Frauen in den USA neu geframed hat, bis hin zu, als er der Gangster-Rapper von Death Row Records mit Shook Knight im Hintergrund war, er trotzdem immer wieder das Wort als Preacher im Prinzip für die Jungs von der Straße gehalten hat, indem er da auch immer auf Loyalität, Recht und Ehre und Respekt gesprochen hat und das ihn ja bis zum Ende eigentlich auch im Prinzip zu einem Wortführer gegen das Establishment und gegen das System gemacht hat, halt mit Gangster-Rap in seiner Form. Und ich glaube, das ist der Grund, warum du heute immer noch. Und wie gesagt, meine Schüler, die ich da und Schülerinnen und Schüler, die ich da hatte, also jetzt hier ein bisschen Klischee vorsichtig formuliert, die kamen definitiv nicht aus den guten Vierteln in Hamburg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Tupac sie erzogen hat, genau wie sie ihre großen Brüder und Schwestern von Tupac erzogen wurden und davor die Eltern von Tupac erzogen wurden und wahrscheinlich sie ihren Kindern auch noch Tupac mitgeben werden. Und das Ganze ist 30 Jahre her, dass der 25-Jährige das letzte Mal eine Platte rausgebracht hat. Und ich glaube, deshalb macht es auch diesen Prozess so gut und so wichtig, um auch da Gerechtigkeit zu bekommen. Also es ist insgesamt schon eine sehr wichtige Sache, weil, und das darf man halt auch nicht unterschätzen, gerade wenn wir heute 30 Jahre später davon sprechen, dann gibt es immer wieder Säulen, die diese Kultur, die wir alle, auch wir drei hier, vielleicht alle drei ein bisschen unterschiedlich fühlen und führen. Es gibt Architekten und KRS-One ist einer und Tupac ist einer auf eine andere Art und Weise, für einen anderen, wahrscheinlich für einen anderen Teil des Gesamtbereiches. Aber es gibt da viele mehr, die ebenso wenig gesehen werden, Boogie. Und da hast du ja auch so das ein oder andere Zitat mitgebracht. Ich kann jetzt hier auf einen überleiten oder du pickst es ja einfach mal aus, was zum Beispiel LL Cool J gesagt hat oder so. Der Grundtenor, der da drin steckt, den wir aber aufnehmen können, ist, ey, achtet mal ein bisschen drauf, wer damals da war. Vergesst ihn nicht. Auch wenn Hip-Hop jetzt 53 Jahre alt ist.
Wir müssen auch nicht über alles reden heute. Aber ja, du hast LL Cool J gesagt, der hat auch ein Statement. Das ist noch gar nicht so lange her. Im Mai 2026 gibt es eine Seite, Wild Style, Style Wars, Beat Street, All Things, Hip Hop, 70s und 80s. Da ist es eine Facebook-Seite auch da. Hat LL Cool J nicht für die speziell exklusiv, aber die haben da ein Statement von ihm aufgegriffen, was er in einem Interview oder in einem Gespräch gesagt hat. Und es deckt sich so ein bisschen, was wir auch vorher schon hatten mit Nas über KRS-One so ein bisschen. Und er geht da um, weil ich meine, LL Cool J, er hat alle Facetten, beziehungsweise auch sehr früh ins Business und natürlich auch als Schauspieler, hat auch das Glamour Life oder wie auch immer man das nennen mag, auch irgendwo mitgekriegt. Aber er kommt eben auch, hat aber natürlich den harten Motherfucker irgendwie von der Hip-Hop-Straße irgendwie so, natürlich, damit ist er auch groß geworden. Aber er verteidigt das eben auch, die Kultur, dass irgendwie die Milliardenindustrien, die Hip-Hop ja inzwischen ist, wie er sagt, dass es da eben Künstler gab, die eben ohne, finde ich ganz gut, diesen Spruch, die eben ohne Buchhalter ihre eigene Kultur aufgebaut haben, also keiner, der sie unterstützt haben oder irgendwie kein Rechtsanwalt an der Seite, kein Buchhalter an der Seite, also auch so eine, da hat man auch, ja, man war sehr naiv und das, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, ne? Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Hip-Hop-Kultur nicht mit allen seinen Facetten da war, sondern dass irgendwer da war, der auch sehr, sehr viel geopfert hat. Sehr naiv, da kann man sich mal drüber lustig machen, so, aber aus heutiger Sicht, es gab ja vieles nicht und die Möglichkeiten waren nicht da. Und die sind dann eben auch dran gescheitert durch die Naivität. Also wenn man wirklich so richtige Oldschool-Hasen, die extrem viel Erfolg hatten, aber jetzt von der Wohlfahrt leben, irgendwie in den USA, das ist eher schon traurig. Und das ist nicht jetzt bei LQJ, aber viele sagen, es ist so wie so ein Hip-Hop-Rentenfonds. Irgendwie haben wir immer wieder versucht, Leute aufzubauen, weil genau dieser Respekt da ist und der aber oftmals nicht gezollt wird von einer Kultur, vielleicht von einzelnen Personen, aber ohne die es diese Kultur, so wie sie jetzt ist, eben nicht existieren würde. Er hat eben noch gesagt, ne, Vision, Kreativität, Opferbereitschaft, wie er schon gesagt hat, und halt eben Überzeugung, einfach da weiterzumachen, weil sie das Gefühl haben, das ist genau das Richtige. Aber auch vielleicht die Situation, die damals vielleicht eine andere war, aber Scheiße frisst du nicht nur in den 70ern oder 60ern, Scheiße hast du auch in den 80ern, 90ern und 2000ern gefressen. Also es wird sich immer wiederholen, wo man vielleicht nicht viel Mittel hat. Aber die Alten haben es erfunden, nicht erfunden, die Alten haben sich irgendwo zusammengeraufen, haben irgendwas entdeckt, Pioniere, und da wird viel zu wenig wird drüber gesprochen. Also wenn man sagt, ja, wir müssen da was tun für den und den. Es reicht schon, wenn man immer wieder drüber redet. Natürlich könnte man sagen, ja, ihr quatscht immer wieder da, ohne die Alten wird es die Neuen nicht geben und bla. Ja, aber es ist ja auch, wenn man doch mal wieder ein bisschen recherchiert, man wird immer wieder neue Stories hören. Und genauso wie 13-Jährige jemanden, einen Rapper hören, der 20 Jahre vorher erschossen wurde, ist es genauso interessant, Interviews, Videomitschnitte oder alte Filme zu entdecken, die damals irgendwie die Kultur geprägt haben, auch in der neuen Zeit. So aufzwingen will man es nicht. So, aber es ist trotzdem, es wäre schade, wenn man sich dafür nicht, wenn man sich dafür nicht interessieren würde. Es gehört mit zu dieser DNA und es wird immer ein Teil dieses DNA-Stranges bleiben.
Na und Emma, verstanden?
Ich wollte dazu noch hinzufügen, nicht, dass das hier junge Artists sehen, hören und sich denken so, ja, scheiß auf die Buchhalter, das Finanzamt kommt und wird euch dafür bestrafen, wenn ihr keine Buchhaltung und keine Steuern macht. Also macht das lieber trotzdem.
Okay, ist den Alten auch passiert.
Das ist der Lebenshilfe.
Das ist die Lebenshilfe. Aber das kann man
proaktive Lebenshilfe
umgehen.
Ja. Aber es ist schon ganz spannend, nochmal darüber nachzudenken, weil ich finde, du hast ja vollkommen recht. Und immer, du setzt dich ja immer in das Format hier mit einem ganz alten Hip-Hop-Hasen und einem, der ganz viele Brücken baut. Und du bist ja definitiv nochmal eine andere Generation und immer wieder betont, die älteste Junge, die ich je in meiner Hip-Hop-Welt kennengelernt habe und damit ja auch ein gutes Gespür für Kultur im Ganzen. Mal so repräsentativ für dich, deine Generation, dein Umfeld, die Leute, die du triffst, die Leute, die du kennst, Blick auf das, was daraus passiert. Wir haben uns auf dem Splash Festival getroffen, was bei diesem Festival los gewesen ist und so. Du bist auf Veranstaltungen, also wie formuliere ich die Frage? Das ist schon ein Problem, ne? Oder? Also dass das, was Base sich wünschte, wahrscheinlich eher so durchsickert, ne?
Also ich habe da eine sehr zwiegespaltene Meinung. Ich finde es wichtig, dass wenn du selber Rap machst oder irgendwas in der Hip-Hop-Kultur stattfindest, finde ich schon wichtig, dass man checkt, woher das kommt. Da geht's für mich aber auch mehr darum, dass man als eher weiße, privilegierte Person checkt, woher das kommt und man da eben auch der Black Culture irgendwie die Credits zollt. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ey, wenn du inzwischen 2026 hast du ganz viele junge Artists, die halt überhaupt nicht mit, wenn man jetzt mal in Deutschland bleibt, die überhaupt nicht mit Torch und Blumengarten hatte damit noch nichts zu tun damals, aber die halt überhaupt nicht von da kommen und deren Pioniere waren dann halt vielleicht eher ein Haftbefehl oder Chelo und Abdi. Und ich fände es dann aber auch komisch, wenn sich solche Leute dann gezwungenermaßen irgendwie hinsetzen und sich dann erstmal alle, keine Ahnung, Torch-CDs durchhören, weil das hat ja nichts mit denen zu tun. Das ist ja nicht deren Culture, das ist ja nicht, woher die kommen. So, wisst ihr, also deswegen, ich finde immer dieses so, ja, man muss allen Pionieren irgendwie ihren Respekt zollen, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, ich glaube, es ist manchmal auch, wie man versucht, das den Leuten vielleicht unter die Nase zu reiben, so, also so ein bisschen den Teacher. Ich glaube auch KRS One ist mit dem, was er über Jahre, Jahrzehnte gemacht hat, auch schnell mal, oder auch bei mir, von meinem Verständnis, wie er vielleicht versucht hat, Sachen zu predigen, nenne ich es jetzt mal, über die Stränge geschlagen, so, und sagt so, boah, ey, ja, ich kann das nachvollziehen, ist cool, bist auch irgendwie mein Held und bla, aber ist auch viel zu viel. Und ja, also so wirklich so, diesen, so einen Sprung zu machen von jetzt ein ganz jemanden, irgendwie so ein 18-Jähriger, 16-Jähriger, 15-Jähriger, der jetzt gerade in der Kultur stattfindet. Vielleicht weiß er gar nicht, dass er in der Kultur stattfindet, aber wenn er ganz bewusst irgendwie, ja, hier Hip-Hop-Kultur hin und her, und dann versucht man ihm irgendwas reinzudrücken, was irgendwie vor 40 Jahren passiert ist, ja, schwierig. So, es ist schwierig, so häppchenweise, ne? Oder sind wir vielleicht wieder, vielleicht kann man so in den nächsten Schritt gehen. Was für mich so wichtig ist, diesen Respekt zollen, für mich ist wichtig, dass es verstanden wird. Und wenn man dann nur in Deutschland bleibt und dann vielleicht nur 10 Jahre zurückgeht, und da, Nico, da sind wir, das Thema ist noch nicht vorbei, wir werden es noch irgendwann durchziehen, den Hip-Hop-Baum. So.
Wir machen es
auf jeden Fall. Es muss dieser Respekt, also man muss einfach nur fühlen, dass das so ein organisch gewachsener Baum ist. Und natürlich kann man sich nicht mit jedem Ast und nicht mit jedem Zweig und mit dem, das, was da hinten passiert und da vorne am Baum. Aber man muss verstehen, dass es ein richtig organisch gewachsen ist, mit allen Höhen und Tiefen, und nicht irgendwie von der, natürlich können jetzt auch ganz viele Leute sagen, ja, hätte es die Industrie so nie gegeben, dann würde Hip-Hop vielleicht, ja, dann ist Hip-Hop vielleicht, wäre es jetzt nicht so, wie es jetzt ist, so eine Milliardenindustrie. Aber das Grundprinzip oder dieses Grundgerüst Hip-Hop-Kultur-Community hätte es auch, oder hat es ja auch, ohne, gerade wenn man diesen Underground sieht, ne? Natürlich hat es auch in den 80ern, die ganzen Oldschool-Leute, da hat auch ganz viel mit Industrie stattgefunden und Mainstream, ohne Zweifel. Aber ohne diese ganze Hilfe der Industrie und dem Mainstream wäre der Hip-Hop-Baum immer noch der Hip-Hop-Baum. Und das ist der Respekt, den man dieser Kultur und diesen Leuten geben sollte. Das ist eben wichtig, wie organisch dieses ganze Konstrukt da gewachsen ist. Das finde ich mal. Und was denn da stattfindet? Vielleicht hat einer Lust, an diesem Zweig zu wackeln und zu schütteln. Welcher Rapper fällt da runter? Fällt er von dem einen Ast, wo mit dem man sich beschäftigt, fällt ein Haftbefehl runter? Auf dem anderen Ast fällt ein Torch runter und machst, ey, wer bist du denn hier? Und wenn du richtig am Baum schüttelst, dann kommt für euch KRS One und Grandmaster Flash zum Vorschein. Und dann so, ey, was seid ihr, irgendwie coole Typen in euren Kunstlederanzügen? Irgendwie sowas hätte ich ja, auch gerne. Genau. Ist es eigentlich spannend. Also wenn man sich ein bisschen mit, ob man das will oder nicht, soll man nicht eigentlich zwingen. Aber ich glaube, die Hip-Hop-Kultur nicht zu studieren, aber so ein bisschen drin rumzudiggen. Also ich komme ja aus der Generation, dass ich auch in Plattenkisten wühle. Aber wenn man Lust hat, da drin rumzuwühlen, glaube ich, ist alles so viel, da braucht man kein Netflix und kein Disney Plus mehr. Da kann man ganz viele andere schöne Dinge erleben.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich finde es nicht so personenbezogen, also aber das ist dieser Respekt dieser Kultur an sich. Vielleicht das hilft das eher, wenn man den Leuten das so beibringt, zu sagen, ihr müsst nicht wissen, wer Charlie Chase war oder Cares One oder so. Aber zu wissen, dass da ganz viele, guck mal, wie das hier wächst und wie so ein Baum, Nico, wir müssen das machen, weil das ist genau so ein verästeltes Konstrukt, wo wir machen.
Aber da gehe ich auch total mit, dass man halt sagt so, hey, okay, man es ist wichtig irgendwie zu checken, dass das eine Kultur ist und nicht nur irgendwie eine Money Machine und ich mache jetzt irgendwie alle zwei Wochen irgendeinen Song und baller ganz viel TikToks dazu raus und dann bekomme ich irgendwie Geld und rap über irgendwas Oberflächliches, sondern dass da halt übelst viel dazugehört und dass Rap eigentlich auch immer einen politischen Background hat, das finde ich auf jeden Fall sehr viel wichtiger, als dass man jetzt sagen muss, so, okay, du musst irgendwelchen Pionieren deinen Respekt zollen und dass das so personenkultig ist, sondern dass du halt einfach so checkst, woher die Kultur dahinter kommt. So.
Man sollte auch direkt erkennen, dass diese Money Machine auch da drin steckt, auch von Anfang an, ne? Also späten 70er, also Sugar Hill Records mit Sylvia Robinson, also die hat diese Kultur in den Jahren mehr als kein anderer ausgebeutet, nenne ich es mal ganz schräg so, ne? Aber es ist immer ganz, trotzdem ist dieses Yin und Yang, also beide Facetten oder viele Facetten und gerade wo es eher um Geld geht und da, wo es eher um die Kultur geht, ist alles zu erkennen, also ist alles miteinander verästelt. Aber da kann man denn noch, wenn man sich mit beiden, auch tatsächlich mit beiden Sachen, so ein bisschen, wo es Richtung eher Mainstream und mehr irgendwie die Maschinerie beschäftigt und mit dem Underground, wäre in Deutschland, wenn man es nur, machen wir in Deutschland, ihr kennt euch beide ja gut damit aus, wenn man jetzt diesen Mainstream zerpflückt und guckt, wo findet der in Deutschland die letzten 15, 20 Jahre, wo findet der in diesem Baum statt und wo findet der Underground im Baum statt? Irgendwo findet auch sehr viel Schnittmenge statt und da ist ganz viel gleich so, aber trotzdem muss man gucken, wem zollt man mehr Respekt am Ende des Tages? Mehr dem, wer woher kommt, mehr dem oder mehr dem so, ne? Also muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich finde da auch ganz interessant so Diskussionen. Also das ist ja weg von auch Respect the Architects auch ein bisschen zu so, wer war eigentlich da, wer hat vielleicht was geprägt. Und ich bin zum Beispiel, sag auch hier in dieser Runde, ich bin nicht so ein Big Daddy Kane Jünger, weil der noch einen halben Moment vor mir war, so dass ich den für mich so verstanden habe. Vielleicht war es auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, die mich nicht so angesprochen hat, wie es im Zweifel vielleicht in meiner Jugend, keine Ahnung, Ice Cube oder Public Enemy gewesen sind. Aber es ist ganz oft, und in diesem Fall war es ja auch wieder, das ist auch einer seiner Statements, ich weiß gerade nicht genau, wer es gesagt hat, aber Crazy Legs, genau, von Rocksteady Crew, quasi darauf hingewiesen, dass man auch nicht verkennen sollte, was Big Daddy Kane damals eigentlich gemacht hat. Und ich finde das total spannend, dass es irgendwie, ich schon, glaube ich, finde, man muss, glaube ich, nicht Hip-Hop-Abitur machen, aber irgendwie, wenn das kommt, den Respekt dafür haben zu sehen, dass alles, was Capital Bra heute in den letzten 10 Jahren in Deutschrap vom Style, mit dem Gesamtpaket, mit allem drum und dran verkörpern wollte, 180%ig eine Influenz von Big Daddy Kane ist, ob er es nun will oder nicht, ob er ihn kennt oder nicht, ist vollkommen egal. Aber die Evolution hat einfach dazu geführt, dass das, was der irgendwann angefangen hat, so wie der sein Style war, so wie der auf einer Bühne war, so was der gemacht hat, hat andere beeinflusst. Und irgendein Strang davon ist halt auch bei Capital Bra angekommen. Nicht das Gesamtpaket. Brauchen wir nicht, dass ihr da draußen jetzt schon wieder anfängt rumzumotzen. Es sind überall kleine, wie heißt das hier? Ne, guck mal, bei mir ist auch 10. Stunde. Überall kleine Schnipsel, die dafür sorgen, dass am Ende heute das ist, was es ist.
Aber es ist ein guter Trigger jetzt. Flick ein für jetzt. Ich glaube, das friemeln mir mal ein bisschen mehr auf, weil mich, wie ihr wisst, triggern mich solche Themen, so eine Statements eher gar nicht so. Guck mal, ich lese euch jetzt mal vor, was Crazy Legs von Big Daddy Kane hält und wie ihr ihn sieht. Da geht es ja darum, welchen Trigger, was triggert uns und wo können wir da anknüpfen für irgendwas anderes. Das, triggert mich gerade, ich lese das ganz kurz vor, Kane repräsentiert die Kultur auf vielen Ebenen. Er hat sich nie auf die Weise präsentiert, die nicht authentisch war. Von seinen Bühnenauftritten bis hin zu seiner Freundlichkeit und seiner großartigen Art, sich zu unterhalten. Er ist Lehrer und Schüler des Hip-Hop, den meisten Rappern, bla bla bla. Rich Colin, also Crazy Legs, sagt, den meisten Rappern der Branche ist die Bewahrung des Hip-Hops völlig egal, solange sie Geld verdienen können. Kanes Geschichte ist einfach rocksteady. Das einfach nur mal so als Aufhänger nehmen und vielleicht mal gucken, vielleicht in einer der nächsten Love and Hate Folgen, wer hat auch die Rolle des Big Daddy Kane Intus bei uns in Deutschland? Ob das nun aus den späten 90ern, aus den 2000er oder 2010er ist. Aber gibt's diesen, so wie ich es gerade erzählt habe, gibt's diesen Big Daddy Kane auch in Deutschland? Darüber unterhalten wir uns in einer nächsten Folge von Love and Hate.
Finde ich super, dass Nico muss auf jeden Fall klären, wer ist der deutsche Big Daddy Kane. Ja.
So sieht's nämlich aus. Ja, es ist ja alles, so. Ja, genau so.
Finde ich gut. Übernehme ich, mache ich. Und wer weiß, vielleicht entstehen dadurch ja auch Verbindungen, andere Communities, neue Wege miteinander, sich über Hip-Hop-Kultur auszudrücken. Denn man muss ja auch mal sagen, alles, was wir hier versuchen und machen, ist ja euch ein kleines bisschen davon mitzugeben, wie quasi im Kern ging es mit Boogie Down Bass los, wir sind zu dritt. Es war ein bisschen dieses Love and Hate mit all dem, was in dieser Hip-Hop-Welt zu tun hat, für euch zu sortieren und dafür zu sorgen, dass es vielleicht ein kleines bisschen an Culture in euch auslöst oder es bestätigt oder was auch immer. Und das führt auch dazu, dass Emma hier immer vielleicht mal ein bisschen dagegen hält, wenn sie keine Lust hat, die komplette Lexikon-Arbeit von Boogie Down Bass sich durchzulesen, nur weil sie jetzt auch mit dabei ist.
Aber ihr wisst ja, also Hip-Hop war
mir
schon
erzählen einfach.
Aber Hip-Hop war, auch nur weil es in den 80ern waren oder späten 70ern oder Mitte 70er, wann auch immer, Hip-Hop wirklich durchgestartet ist. Es waren immer mehrere Generationen. Es war die junge Schwester von Kool Herc und dann war Kool Herc und Kool Herc hatte bestimmt auch irgendeinen alten Dude, der auch schon damals DJ war. Und dann gab es auch noch die 10-Jährigen und genauso. Wir sind jetzt auch bei Love and Hate, wir sind ja auch hier der 3-Generationen-Haushalt. So. Oder zumindest was Hip-Hop-Kulturen angeht, schon ein paar Kulturkreise weiter auseinander. Und das macht es ja so spannend. Und so ist es von Tag 1 ja auch mit Hip-Hop-Kulturen. Es wächst nicht und es geht nicht auseinander. Und es ist ja immer wieder schön zu sehen, dass es so trotzdem miteinander verschmolzen ist. Da sind da irgendwie, der eine mag mir das und das und lass mich mit den Alten in Ruhe. Aber da dreht sich das wieder. Lass mich mit den Alten Ruhe. Ich weiß, worum es da irgendwo geht. Aber trotzdem interessiere ich mich mehr. Ich interessiere mich auch nicht für die Hobbys meines Vaters, aber ich respektiere meinen Vater.
Wisst ihr, was helfen würde dabei? Wir leben in einer Welt, die halt natürlich so offen ist wie noch nie. Und es war noch nie so einfach, sich das Wissen der Welt anzueignen. Wir sind aber natürlich dann doch gefangen durch die dann uns vielleicht auch gar nicht vorgegeben, sondern organisch angeeigneten Kommunikationswege, uns selbst zu beschneiden in dem, was wir sehen, weil Algorithmen dafür sorgen, dass wir halt dann doch vielleicht ein bisschen getrieben sind von dem, was Trend ist und was reichweitenstark ist und was Likes hat. Und es ist schwer, da durchzuschwimmen und zu dem zu finden, was man kann. Wie schön es wäre, wenn es eine Plattform geben würde, wo es vielleicht nicht um Algorithmen geht. Und Emma, ich war ein bisschen verwirrt. Du hast mich vor der Aufnahme gefragt, ob ich meinen MySpace-Account noch habe. Und seitdem versuche ich, meine E-Mail herauszufinden. Habe ich aber nicht. Warum eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gefragt, habt ihr beide mal MySpace gehabt?
Ja, ganz wichtig für mich. Für Musik.
Okay,
also,
weil das ist...
MySpace war ja quasi MySpace und da steht ja wieder so ein bisschen auch, dass man das ein bisschen selbst so ein bisschen bestimmen konnte, wie die seine MySpace-Seite ausgesehen hat. MySpace war für uns oder für mich, 12 Finger Dan, wir als Soul Brother damals vor Jahren, wie wir angefangen haben, unser erstes Plattenrelease zu machen. Und die MySpace-Seite konnte man ja so ein bisschen wie so eine eigene Webpage, konnte man so ein bisschen designen und so. Und das war total wichtig. Und wir haben so viel wichtige Überseekontakte geknüpft über MySpace. Da hat man auf jeden Fall, aber da hat natürlich diese, ne, das, was vermissen wir, Nico hat es angesprochen, ne, MySpace. Es soll einen Relaunch geben, jetzt mal ganz kurz und knapp. Und
Jetzt nimmst du Emma ihr Thema weg. Emma sollte das erzählen.
Also Emma sollte das erzählen. Erzähl doch mal, gut. Ja, komm. Scheiß auf die 15 Sekunden.
Ja, MySpace hat einen Relaunch angekündigt, perfekt. Und zwar soll es da ein bisschen darum gehen, wieder ein richtiges soziales Netzwerk ins Leben zu rufen, weil sich ja Instagram und alle anderen Plattformen, you name it, mehr zu einer Unterhaltungsplattform entwickelt haben, indem man halt vor allem Sachen ausgespielt bekommt, die einen dazu verleiten, einfach länger auf dieser Plattform zu bleiben. Und das sind vielleicht jetzt nicht unbedingt die Urlaubsbilder von deinen Friends, auch wenn die uns wahrscheinlich wesentlich besser tun würden psychisch, als sich die ganze Zeit zuzuballern mit, keine Ahnung, irgendeinem Brainrot-Content. Und ja, ich fand das so spannend, weil ich habe diese News bei dir gesehen und ich habe MySpace ja komplett verpasst. Ich war noch nie auf MySpace. Ich habe keine Ahnung, wie das aussah. Klar, man kennt irgendwie so Stories und ich habe das auch gehört mit so Seite selber Design und bla bla. Und auch, dass Musik da ein großes und wichtiges Thema war. Aber in meinem Kopf ist MySpace auch mehr so ein Millennial. Also ich dachte, ihr beide wärt, also das ist jetzt respectfully gemeint, ja, aber ich dachte, ihr wärt zu alt für MySpace. Und ich dachte, jetzt sitzen wir hier zu dritt. Und niemand von uns war jemals auf MySpace. Aber anscheinend ja nicht. Anscheinend habe ich zwei MySpace-Experten hier im Call. Das ist super.
Ja, Moment, wenn wir zu alt wären, meinst du zu jung für MySpace?
Nee, zu alt eigentlich. Also als ich der MySpace-Hochzeit hatte, war ich ja, ich würde mal sagen, Mitte 30 so.
Ja, okay.
Das ist vielleicht so, würde ich mal.
Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn so das andere in eurem Alter dann, als da die Hochzeiten waren, mit Mitte 30 vielleicht schon gesagt haben, so, was soll ich da? Es gibt ja jetzt auch viele,
aber davor gab es zum Beispiel, das darf man auch nicht unterschätzen, dass sie das, also so richtig wie, was, sowas wie MySpace, so richtig, mit diese Community da, die da stattgefunden hat, mit der Musik und in der Interaktion und Connections und bla bla bla. Jetzt, wenn man, es kam immer mehr, das eine hat das andere abgelöst, aber MySpace war so ein, das war so ein neues Ding. Ich glaube, das kann man gar nicht jetzt erklären.
Ich merke schon, ich habe euch da auch zu Unrecht getan. Sorry an der Stelle. Was sagt ihr? Macht ihr euch wieder einen Account? Seid ihr da am Start? Oder sagt ihr, so reicht jetzt dann auch langsam mit 5 verschiedenen Social-Media-Plattformen? Wir brauchen nicht nochmal MySpace.
Ich mache mir überall einen Account. Ist total wichtig, finde ich auch, dass man immer so ein bisschen dran bleibt und guckt, was da los ist. Ich versuche es gerade.
Hast du einen Snapchat-Account?
Was meinst du?
Hast du einen Snapchat-Account, aber?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich.
Krass.
Ich nicht.
Das ist crazy. Ich auch nicht.
Ich habe nicht mal TikTok.
Natürlich, jede Plattform.
Ja,
aber ich finde, das ist, also, ja, für meinen Job, für das, was ich mache in meinem Leben, finde ich es total wichtig, einfach zu sehen. Und ich muss es ja nicht nutzen. Und ich muss ja nicht jetzt versuchen, Berufsjugendlicher auf Snapchat zu werden. Aber ich muss versuchen, die Mechaniken zu verstehen aus zwei Blickwinkeln. Und genauso ist es auch, wenn MySpace wieder kommt, werde ich auch da sein. Und trotzdem glaube ich, dass es zum Beispiel in der Vergangenheit für mich gar nicht so eine große Plattform war. Ich habe das auch ein bisschen gemacht und ein bisschen connected. Aber das Tolle für mich war daran, dass ich irgendwie in Kontakt gekommen bin mit Leuten, mit denen ich sonst nicht in Kontakt kommen würde. So.
Ja, MySpace war so ein
Musiker.
Es war schon sehr, sehr Musiker behaftet, dass man sagt, so, hast du selbst Musik gemacht, ob das aus Rap-Musik, also irgendwie alles, ob es Rapper, Sänger, Gitarristen, Singer, Songwriter, Producer, Bands, was auch immer, Musik halt. Von der Idee her, also es connected ja nicht, ne, aber irgendwie Bandcamp erinnert mich immer irgendwie an irgendwie ein kleines Fragment von MySpace steckt irgendwie in Bandcamp, irgendwie so von der Idee her. Also. Obwohl es eben keine Social-Media-Plattform nicht so auf, ne, richtig ist wie sowas. Aber irgendwas steckt da drin und sagst du, irgendwie kommt es mir vertraut vor und ist irgendwie noch cool, warum immer noch ganz viele Leute Bock auf Bandcamp haben. Aber ja, MySpace werden Schwierigkeiten haben zu gucken, wo geht die Reise hin. Ich bin gespannt. Ich wäre cool, wenn dieses obligatorische, was sie vorhaben, chronologische Feeds, so, statt algorithmischer Feeds, so, das ist dieser eine Punkt, der da aufgelistet wird, was man so vermisst oder was viele Leute vermissen, wo man vielleicht wieder hin will, weil man nicht einfach vollgeballert wird mit komischen Dingen, sondern einfach arbeitet das ab, scrollt runter und dann wisst ihr auch, dass es chronologisch war und nicht, weil der Algorithmus mir das vorschlägt. Bin gespannt.
Ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Also ich werde mir auf jeden Fall da einen Account machen. Ich möchte so diese Nostalgie von damals irgendwie,
Retro.
Also die ich ja gar nicht nachempfinden kann, aber genau, ich habe so richtig Bock auf diesen Retro-Vibe. Ich bin gespannt.
Ja, ich weiß nicht, also ja, ich hoffe, dass sie das irgendwie so hinkriegen, in die MySpace mit den Vorzügen, wie es damals war, irgendwie in die neue Zeit zu transportieren, dass es irgendwie so funktioniert und vielleicht auch die Leute catcht. Und das ist halt nicht so dieses 15-Sekunden-Ding. Und aber es geht ja inzwischen schneller, wenn ich sehe, wie Leute durch TikTok wischen, irgendwie alle 2-3 Sekunden, tak, 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 tak. Irgendwie kein Bock drauf. Ich hoffe, MySpace ist nicht so wie. Also scheitert nicht daran, es gibt ja ganz viele Leute, oh, ich habe voll Bock, diese alten Arcade-Retro-Games, dann C64 irgendwie und dann machen sie irgendwie, spielen sie alte, irgendwelche ganz alte Emulatoren, irgendwelche alten 80er-Jahre-Games und dann denken sie, boah, voll lame, ey, was soll denn der Scheiß, warum wird denn das hier so gefeiert, voll kacke. Und dann ist das irgendwie auch nach 2 Tagen weg und sagen, oh, der olle Scheiß interessiert mich nicht, das war scheiße. Ich hoffe nicht, dass MySpace in so einer Schublade landet, sondern wirklich Mehrwert wieder auf dem Markt der Social Media Plattform für uns wird.
Potenziale sind da und ich glaube auch ehrlicherweise bei dem, wie sich lustigerweise nächste Generation immer wieder ein bisschen abgrenzen von denen, die davor Dinge entschieden oder auch in eine Richtung geleitet haben und man bei der Generation Alpha sehr davon spricht, dass sie wieder mehr ins Real Life gehen möchte. Heißt das auch vielleicht mit Algorithmen brechen? Und vielleicht ist so etwas wie das, was MySpace da vorhat in der Theorie, wenn es in der Praxis dann irgendwann hier in Deutschland ankommt, könnte ja vielleicht ein weiterer Impuls dafür sein, dass du online, offline wieder mehr miteinander connecten kannst. Wir sind so lange für euch da, um dafür zu sorgen, dass ihr online und offline ein kleines bisschen von dem mitkriegt, was uns allen Hip-Hop kulturell so am Herzen liegt. Und bevor bei Emma jetzt alle Akkus alle sind, hören wir einfach auf und machen nächsten Monat weiter mit Backspin Love and Hate. Und dann mal gucken, wie Emma dann nach einer weiteren Zeit in Berlin und im Musikbusiness gestählt oder geschwächt ist. Aber Boogie Down Bass, also unser Chefredakteur, wird wieder Geschichten herausholen, über die wir sprechen. Und der Hip-Hop-Baum kommt auch, versprochen.
Wir schütteln am Hip-Hop-Baum hier wieder und es wird immer was kommen.
Danke, ihr beiden. Es kam von Herzen für euch da draußen. Backspin Love and Hate. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Peace.
Tschüss. Was ich hasse.